Schön, dass du da bist in der Fotobuchecke, deinem Podcast für Bildbände und Fotobücher.
Herzlich willkommen zurück in der Fotobuchecke. Die aufmerksamen Hörer werden es mitbekommen haben. Ich habe es beim letzten Mal in der Folge schon erwähnt. Es gibt eine neue Kamera bei mir im Haushalt. Seit 10 Jahren liebäugel ich mit einer Kamera aus der X100-Serie von Fuji. Vor 10 Jahren war ich nicht mutig genug, mir eine solche Kamera für so viel Geld zu kaufen, da sie doch kein Wechselobjektiv hatte und ich vermeintlich ein Wechselobjektiv brauche. Danach gab es verschiedene Versionen, die X100S, die X100T, die X100F, die ich auf einer Reise letztes Jahr ausführlich testen konnte. Und mittlerweile gibt es die X100V. Und jetzt habe ich zugeschlagen. Diese Kamera darf ich jetzt nur mein eigen nehmen. Und warum erzähle ich das Ganze jetzt? Weil der heutige Gesprächspartner damit was zu tun hat. Er ist wahrscheinlich derjenige von meinen bisherigen Gästen, der die meisten Bücher geschrieben hat. Das sind Fotobücher, es sind aber auch andere Bücher zu Computerthemen, zur Bildbearbeitung. Es sind weit mehr als 20 Bücher. Unter anderem hat er auch ein Buch geschrieben über die X100V. Das Handbuch zur Kamera erschien im Rheinwerk Verlag. Es kostet 34,90 Euro. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Jürgen Wolf. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Thomas. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf.
Ich freue mich, dass du die Einladung angenommen hast. Und vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Jürgen Wolf. Ich bin durch und durch Buchautor und verdiene mittlerweile auch meinen Lebensunterhalt damit. Angefangen habe ich mit dem Schreiben von Büchern bereits 2002. Die ersten Bücher, die ich damals geschrieben habe, waren noch mehr über Programmiersprachen, wie beispielsweise C oder C++. Zum Schreiben von Büchern bin ich eher durch Zufall gekommen. Zeitweise habe ich ja freiberuflich als Softwareentwickler gearbeitet und auch das eine oder andere Tutorial im Web über Programmiersprachen veröffentlicht. Da bin ich dann häufiger gefragt worden, warum ich denn keine Bücher darüber schreiben will. Das habe ich dann noch gemacht und so sind dann mehr Bücher draus geworden. Aber das war jetzt natürlich nicht so, dass ich sage, hallo, hier bin ich schreibe jetzt ein Buch, also bitte druck doch da mal so ein wenig Glück gehört da auch dazu, dass ein Verlag gerade ein Buch für ein bestimmtes Thema sucht. Ich denke, heute ist es eher so, dass der Verlag einen Autor für ein bestimmtes Buch sucht und nicht umgekehrt. Ja, beruflich war ich im Maschinenbau tätig, wo ich dann auch viel über die Logik der Programmierung und Steuern von Maschinen gelernt habe. Da habe ich dann auch viele Weiterbildungsmaßnahmen gemacht, wie Fernstudium, Abendschulen, für die Programmierung. Und das Bücherschreiben war also eigentlich eher sowas wie nebenbei. Ja, und nachdem die Firma, für die ich ja immerhin 28 Jahre tätig war, dicht gemacht hat, habe ich mir dann gesagt, so, jetzt probierst du es mal aus, rein mit dem Bücherschreiben. Und ja, bis heute habe ich den Schritt eigentlich nicht bereut. Ist zwar jetzt kein Honigschlecken, weil man ja irgendwo gezwungen wird, ständig was zu liefern. Viele Bücher veralten ja ziemlich schnell und man kann sich ja nicht zurücklehnen. Und manche Buchtitel, speziell für Software, die muss man ja jährlich erneuern, weil sonst kauft ja keiner mehr das Buch. Ja, und kommt nur dazu, die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Ich bin ja nicht der einzige Autor. Das heißt, oft gilt da auch die Devise, wer zuerst kommt, mal zuerst.
Das ist mir auch aufgefallen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, dass du ganz viele Themen abdeckst. Das sind ja nicht nur die Kamerabücher, wie jetzt das Fuji-Buch über die X100V, sondern es sind ja auch Bildbearbeitungsbücher. Es sind Bücher, wie du gerade schon gesagt hast, über die Programmiersprache. Wie wählst du da aus? Machst du das nach Interesse oder so wie bekommst du den Auftrag vom Verlag?
Ja, also das Interesse muss natürlich auch da sein. Klar, es muss natürlich schon ein Thema sein, worüber du dich auskennst. Aber es ist doch so, dass meistens der Verlag bei mir anfragt, ob ich mir vorstellen könnte, zu einem bestimmten Thema ein Buch zu schreiben. Sicherlich gab es auch das eine oder andere Buch, wo ich selber einen Vorschlag gemacht habe. Aber mir ist es mittlerweile ehrlich gesagt auch lieber, wenn ich einen Auftrag dazu erhalte, weil so der Verlag weiß halt doch besser oder hat den Markt doch besser im Überblick als ich. Weil das Ziel ist es ja letztendlich auch, dass der Bedarf an einem bestimmten Buchtitel da ist und man nicht irgendwo wahllos irgendein Buch veröffentlicht und auf dem man dann sitzen bleibt.
Ja. Wie machst du das, wenn man so ein bisschen bei Amazon mal guckt, was du für Bücher geschrieben hast? Dann sieht man, dass du fast alle 2 Monate oder fast sogar monatlich in den letzten Monaten ein neues Buch herausgebracht hast. Schreibst du parallel immer direkt mehrere Bücher? Machst du das nacheinander? Wie gehst du da vor?
Ja gut, das ist natürlich nicht so über Nacht gekommen. Ich schreibe ja mittlerweile über 18 Jahre Bücher und da hat sich halt einiges angesammelt. Es ist schon, wie du schon sagst, manchmal ist es wirklich so, dass man parallel mehrere Bücher gleichzeitig machen muss, speziell wenn man so Neuauflagen macht. Aber meistens mache ich dann eins nach dem anderen. Ich mag das ungern, 2 gleichzeitig zu machen, weil man halt dann doch ziemlich ins Rudern kommt. Ja, das. Aber wie gesagt, es hat ja auch längere Zeit gedauert, bis ich so viele Bücher auf dem Markt habe. Und das kommt auch daher, weil ich pflege meine Bücher auch regelmäßig und halte sie auf dem neuesten Stand, damit sie auch neu aufgelegt werden können. Aber gerade bei den Programmierhandbüchern, wo du vielleicht auch gesehen hast, da bin ich jetzt mittlerweile etwas kürzer getreten und mache diese oft zusammen mit anderen Autoren, weil ich das alleine nicht mehr stemmen kann und mich natürlich auch mehr in Richtung Fotografie orientieren will. Da man ja für ein Buch schon mal 3-4 Monate oder auch länger braucht, sind 2 bis 4 neue Bücher im Jahr durchaus realistisch. Aber wie gesagt, ich habe ja rund um die Uhr Zeit dafür. Das ist aber von Jahr zu Jahr unterschiedlich, da es ja immer wieder mal Neuauflagen gibt, die ebenfalls eine gewisse Zeit beanspruchen. Und dann gibt es auch wieder Titel, die wo nicht neu aufgelegt werden. Ich denke mal, Bücher schreiben an sich ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man natürlich weiß, worum es geht und mit dem Thema auch lebt und atmet, sage ich mal so. Das Problem ist vermutlich einfach, dass man schnell die Motivation verliert. Wenn einem bewusst wird, dass so ein Projekt schon mal ein paar Monate ohne Pause dauert und man weiß ja noch gar nicht, ob man überhaupt das Geld damit verdient. Denn im Grunde ist es ja eigentlich so, dass man erst einmal pro verkauftes Buch Geld sieht. Und das sind ja dann leider auch total überzogene Vorstellungen, was die Einnahmen von seinen Büchern betrifft. Aber ist halt überall so. Vom Bücherschreiben leben kann ich eigentlich nur, weil ich viele Bücher gleichzeitig auf dem Markt habe. Also Fach- und Sachbücher sind halt keine spannende Thriller, wo sich dann auch zehntausende Bücher verkaufen lassen.
Ja. Kommen wir mal zu den Kamerabüchern. Du hast ja gerade gesagt, das ist das, wo du in Zukunft hin möchtest. Du möchtest mehr mit der Fotografie, mit der Bildbearbeitung dann arbeiten. Und so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Es gibt von dir schon ein Handbuch über die X-T30, habe ich in meinem Schrank schon liegen. Aber jetzt ganz aktuell, weil ich mir eine neue Kamera gekauft habe, das Handbuch zur X100V. Wie bist du dazu gekommen, dass du über die Kamera, die ich sehr schön finde, ein solches Handbuch schreibst?
Ja, in dem Fall war es wieder, so wie wir vorhin schon gesprochen haben, die Idee zum Buch habe ich jetzt nicht selber gehabt. Es war der Frank Paschen vom Rheinwerk Verlag, der mich nach einem Buch zur X100V gefragt hat oder X105 gefragt hat. Du hattest ja vor kurzem selber ein tolles Interview mit ihm hier gemacht. Ja. Ursprünglich war der Plan, eigentlich nur ein Buch für die Fujifilm X-T4 zu machen, da wir ja bereits im Jahr zuvor mit der X-T3 ein Buch über die Vorgängerin veröffentlicht haben. Da ich mittlerweile aber auch ausschließlich mit Fujifilm-Kameras fotografiere und die erste Version oder meine erste Fujifilm-Kamera die X100 war und da habe ich dann auch gar nicht lange überlegen müssen, da habe ich dann gesagt, das ist sure, das mache ich. Also die Idee kam vom Verlag. Ja.
Wirst du denn von Fuji unterstützt? Bekommst du die Kamera irgendwie eher, dass du Zeit hast, dich damit zu beschäftigen, damit dieses Handbuch auch möglichst zeitnah nach der Veröffentlichung der Kamera auf den Markt bekommt? Oder musst du dich einfach beeilen?
Ich habe da zwar einen Kontakt zu Fujifilm und bei Fragen kriege ich auch immer Antworten, aber du meinst jetzt vielleicht speziell Vorabversionen oder sowas, das hat bei Fujifilm bei mir leider nicht geklappt. Aber auch, weil ich ein bisschen zu spät dran war mit der Anfrage und mich so mit hinten anstellen müsste. Also mit der Vorabversion bei so einer Kamera, das ist ja ohnehin immer so eine Sache, weil meines Wissens nach kann man die auch bloß ein paar Tage behalten. Und ich brauche die Kamera ja schon ein paar Monate oder etwas länger. Schließlich will man ja alle Funktionen der Kamera oder alle neuen Funktionen der Kamera intensiv im Alltag testen und muss sich dann ja auch noch darum kümmern, dass daraus ein Buch entsteht. Daher bleibt einem eigentlich meistens nur die Option, die Kamera zum Kaufen und, wie du sagst, sich zu beeilen.
Okay, aber das heißt, du lernst das dann von der Pike auf. Jetzt kanntest du die X100 schon als die Vorgängerversion, aber du hast ja ansonsten nochmal komplett neu das Ganze angeguckt.
Ja, also was heißt von der Pike auf? Sind wir mal ehrlich, viele Funktionen von den ganzen Kameras sind ja, die alte Version kannte ich ja, also die Vorgängerversion. Und viele von den Funktionen von den neuen Kameras sind dagegen über die Vorgängerversion nicht wirklich viele Neuigkeiten. Mit jeder Version kommen ja ein paar neue Funktionen dazu. Aber alles andere kennt man ja im Prinzip schon auch von der XT3 oder XT30. Und ja, man kann ja das dann aufeinander aufbauen. Es ist also nicht so, dass ich bei jeder neuen Kamera alles von der Pike auf neu lernen muss. Vorausgesetzt natürlich, man nutzt die Kamera des Herstellers schon für eine längere Zeit. Dasselbe gilt ja für allem, auch für Softwareprodukte oder eine neue Version eines anderen Produktes, wo ja nie das ganze Konzept neu revolutioniert wird, sondern es kommen ja bloß immer sinnvolle Erweiterungen oder Ergänzungen raus. Ja, und so baut man dann halt sein Wissen auf. Alles, was man kennt, weiß man ja schon. Und die neuen Funktionen gilt es dann bis ins Detail zu erforschen. So wie ich glaube, bei Fujifilm und manche Filmen liefern man da halt auch schon kurze Anleitungen oder Beschreibungen mit. Also das ist halt die Hilfe, wo ich dann da bekomme. Ist oftmals eine wertvolle Hilfe. Und heute geht man dann halt schon mit ein paar Informationen in der Hand an die Arbeit. Das Testen in der Praxis ist ja dann eigentlich der meiste Spaß dabei. Aber da achte ich dann auch wieder ganz besonders drauf, welchen Mehrwert haben die neuen Funktionen jetzt bei der Kamera für den Anwender oder wann und wofür sind diese Funktionen am besten geeignet.
Ja, wie lange fotografierst du schon mit Fuji? Also ich meine, klar, es wiederholt sich vieles. Die Menüs kennt man jetzt, wenn man verschiedene andere Fujifilm-Kameras hat. Das ist ja nicht immer komplett neu. Jede Kamera hat zwar ihre Eigenheiten, aber die Grundbedienung ist ja bei allen Fuji-Kameras zumindest ähnlich. Wie lang bist du denn schon bei Fuji zu Hause?
Ja, wie gesagt, angefangen. Also Fuji hatte ich schon mit der X100, also mit der ersten Version. Und dann hatte ich auch immer wieder mal die XT2 hatte ich dann mal gehabt. Es waren aber immer noch so, das war das am Anfang, habe ich immer die Fuji noch so als Zweitkamera gesehen. Vorher hatte ich immer, bin ich mit der Canon. Meistens war ich ja, wie sagt man, Canon-Fanboy und habe halt die ganzen teuren L-Linsen und sowas gehabt. Aber dann so richtig würde ich sagen, ja, mit der XT2 ist es intensiver worden und dann mit der XT3, da habe ich dann komplett meine ganze Ausrüstung von alle anderen Marken verkauft.
Und das heißt auch, die ganzen Kameras, über die du geschrieben hast, wenn ich mir das hier habe, ist mal rausgesucht, XT30, XT200, XT3, XT4, X100V, die stehen auch bei dir alle im Fotoschrank?
Nimmer alle. Also die XT200, die ist, ja, was will ich auch mit denen alle in den Fotoschrank tun? Also ich bin jetzt kein Sammler. Also es ist dann schon so, dass man dann entweder sagt, ja, außerdem, das sind ja auch Unkosten, diese Kamera zu kaufen. Und das geht dann halt wieder weg, sage ich mal so. Aber diese Flaggschiffe, so wie die X105 oder diese XT4, XT3 habe ich auch noch hier, diese lasse ich dann schon bei mir. Also das sind dann auch meine täglichen Begleiter. Oder was heißt täglichen Begleiter? Ich bin jetzt nicht der Mensch, der wo jeden Tag mit der Kamera rausrennt, aber das sind ja dann meine Kameras, die wo ich, wenn ich fotografiere, die sind dann im Einsatz bei mir.
Und wie gefällt dir die X100V? Das ist mal so von X100V-Besitzer zu X100V-Besitzer?
Ich mag die Funktion, also für mich sind die Gründe, warum ich überhaupt dieses Fujifilm nehme, vom Gewicht mal abgesehen, das haben viele. Für mich war der Hauptgrund das Bedienkonzept von der Fujifilm, auch von der 100V natürlich. Weil man hat ja die Einstellungen immer im Blick, alles ist so kompakt und es ist schnell eingestellt, ohne dass man über die Kamera überhaupt einschalten muss. Ich meine, nicht für jeden wichtig. Und das Prinzip, wie man mit der Fujifilm fotografiert, das ist das, was mir zusagt. Mir ist klar, dass nicht jeder das Bedienkonzept von der Fujifilm oder jetzt auch von der X100V mag. Aber ich denke mal, ich bin angekommen auch bei der Suche nach dem richtigen Werkzeug, um zu fotografieren. Und ich meine, es ist ja auch letztendlich, worum es geht. Die Kamera ist ein Werkzeug.
Ja, da hast du recht. Und das ist ja das Schöne, dass der Markt für jeden was hergibt. Und es ist ähnlich, wie du es sagst. Ich mag auch das Bedienkonzept. Ich mag es, dass es so viele Einstellräder gibt. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Andere Leute möchten das lieber über Menü einstellen oder wie auch immer die Sachen einstellen. Ich mag diesen, ja, ich sag's immer, diesen analogen Charme, den die Fuji-Kameras mitbringen. Und bei der X100V kommt auch noch das Optische hinzu. Ich mag einfach diese kompakte Bauweise, die handliche Bauweise. Das finde ich einfach, ja, das finde ich einfach schön, um es einfach mal so zu sagen. Kommen wir zu deinem Buch. Wenn wir uns dein Buch angucken, dann ist es, ja, du schreibst es ja selber im Titel, das Handbuch zur Kamera heißt es. Wie hebt sich denn deiner Meinung nach das Buch von dem mitgelieferten Handbuch von Fuji ab?
Okay, an der Stelle muss man natürlich auch hinfügen, dass die Kamerahersteller allgemein mittlerweile auch tolle Handbücher mitliefern. Und es ist für uns Buchautoren nicht mehr so einfach wie früher, dagegen zu konkurrieren. Ganz besonders jetzt, wie du sagst, bei der Fujifilm, die sind ja sehr bekannt für sehr gute Handbücher. Da liegt die Messlatte und Erwartung dann doch ein wenig höher, weil man sich zwangsläufig mit den werkzeitigen Handbüchern messen muss. Trotzdem lassen sich mit dem werkzeitigen Handbuch viele dieser Menütexte und Funktionen auch nicht immer gleich durchschauen. Und hier wollen wir mit unserem Handbuch einspringen, wo es die Einträge und Funktionen der Kamera anhand von Beispielen erläutert oder die sich dann in der Praxis bewährt haben. Also mit Hilfe von vielen Praxisbeispielen und visuellen Eindrücken wie Screenshots von Kameraeinstellungen während der Aufnahme und den Auswirkungen von bestimmten Einstellungen in Form von Beispielfotos sollten dann auch die einzelnen Funktionen der Kamera noch verständlicher demonstriert werden. Wir nutzen halt alle möglichen Optionen, die für das Medium Buch zur Verfügung stehen. Ziel des Buches ist es, dem Leser die X105 als Werkzeug näher zu bringen, welches dem Fotografen bei der Erstellung von tollen Fotos helfen soll. Entscheidend dafür ist halt auch, dass man weiß, wie man die Kamera in verschiedenen Alltagssituationen optimal bedient und einstellt. Die Fujifilm-Kameras sind ja dafür bekannt, voll mit, wie du schon gesagt hast, mit tollen Funktionen gepackt zu sein und dass man diese Kamera seine persönlichen Bedürfnisse dann auch anpassen kann. Neben der praxisorientierten Bedienung der Kamera geht das Handbuch dann auch etwas intensiver und intensiver auf speziellere Themen ein, wie beispielsweise das Erstellen von Bildlook und Rezepten für JPEG-Dateien. Was ja gerade bei den Fujifilm-Kameras ein großes Thema ist und auch mit jeder neuen Fujifilm-Kamera erweitert wird. Das finde ich ganz toll. Dazu hast ja du mittlerweile auch schon einen Podcast gebracht und es gibt ja mittlerweile auch schon ein Buch dazu.
Das können wir dann hier auch nochmal vielleicht erwähnen. Das ist das Buch von Thomas B. Jones über die JPEG-Rezepte. Ich bin ein großer Freund von JPEG-Fotografie und eigentlich fotografiere ich, seitdem ich das Buch gelesen habe, ausschließlich mit JPEG. Ich glaube, ich habe wirklich, ich glaube, ich habe seit bestimmt einem Jahr jetzt keine einzige RAW-Datei mehr gemacht.
Ja, das kann ich verstehen. Also ich bin mittlerweile auch, es kommt darauf an, wenn ich manchmal ein Shooting mache, zum Beispiel mit Bekannten oder sagen wir, wenn jemand fragt für eine Hochzeit oder so, dann gehe ich auch manchmal auf Nummer sicher. Aber wenn ich jetzt einfach so fotografiere, oftmals benutze ich auch kein RAW mehr. Ich habe halt zwar zusätzlich noch eine RAW-Aufnahme, aber ich benutze meistens gleich die JPEG.
Ja, das ist für mich, finde ich, einer der großen Vorteile von den Fuji-Kameras, dass man auf die Art und Weise die JPEGs nochmal gut anpassen kann, dass man da nochmal die Einstellungen auch nochmal modifizieren kann. Also ich hatte lange Zeit einfach die Basiseinstellungen genommen, nur die Filmvorwahl, habe aber erst durch das Buch über die JPEGs in den Fuji-Kameras gelernt, dass man das auch noch modifizieren kann. Und da gibt es ja mittlerweile auch die entsprechende Software dazu, dass man auf dem Computer schon mal so ein bisschen simulieren kann. Und das hat meine JPEG-Fotografie da noch mal ein bisschen weitergebracht. Aber das ist natürlich ein großer Vorteil. Ich möchte noch bei einer Sache einhaken. Du hast gerade eben gesagt, und das stimmt, wenn man so durch dein Buch blättert, dann hebt es sich meiner Meinung nach von dem normalen werkseitigen Handbuch dadurch ab, dass man sehr, sehr viele Fotos hat, sehr, sehr viele Screenshots. Und es macht die Sache natürlich einfach viel leichter, etwas zu verstehen, wenn man Bilder dabei hat. Da habe ich mich gefragt, wie bekommst du die Screenshots in dein Buch jetzt rein? Also abfotografiert sind die nicht. Und du hast ja auch teilweise sogar Aufnahmen von dem Sucher-Display. Wie machst du das technisch?
Vorher, also früher bei den älteren Büchern, beziehungsweise bei den Büchern im letzten Jahr, sind ja schon älter wieder, da hatte ich überall zusätzlich mein Laptop und dann über dem HDMI-Port das ausgelesen. Aber mittlerweile benutze ich einen HDMI-Screenreader, den Ninja Atomos, den wo man ja auch zum Filmen nimmt. Und filme quasi das, was ich gerade fotografiere, ab und das Bild extrahiere ich dann im Nachhinein beim Videoschnitt, also den passenden Frame schneide ich aus und mache ein TIFF-Bild und baue das dann ins Buch ein.
Okay, also das ist wirklich, wie gesagt, das ist, muss man wirklich sagen, ein enormer Mehrwert. Zum Teil sind die Menübeschreibungen im werkseitigen Handbuch ja so ein bisschen kryptisch und ich ertappe mich dabei, dass ich manche Sätze dreimal lesen muss. Macht die Sache mit Bildern natürlich deutlich einfacher. Ansonsten sind alle Fotos, die du da hast, auch von dir gemacht, also auch so Beispielsbilder, wenn man da so sieht, wie du beispielsweise über Belichtungen redest, da hast du ja so Beispielsbilder, die machst du dann auch selber.
Ja, also grundsätzlich bei Fotobüchern mache ich mittlerweile alle Bilder selber. Also, und wenn nicht, dann muss ich ja unten hinschreiben, von wem die sind. Aber die sind alle von mir selber, ja.
Okay. Das, gut, das macht die Sache natürlich dann auch aufwendiger, weil du dann ja für jede Kamera dann auch immer wieder neu losziehen musst und neue Bilder sammeln musst.
Das stimmt, ja. Das ist enorm. Es ist ein ziemlicher Aufwand. Es war jetzt schwierig jetzt, wo der Virus war. In dem Moment sind auch ein paar Arbeiten nochmal gekommen. Und wenn du sagst, du willst Street-Fotografie machen und es ist keiner auf der Straße, dann ist es schon, schon lustig. Aber nicht in dem Sinne.
Ja, das ist dann noch eine größere Herausforderung als Mitmenschen.
Ja, das stimmt. Es war oft ziemlich leer oder so, ja.
Ja. Aber dafür, finde ich, eignet sich die X100V ja auch ganz hervorragend für die Anwendung der Streetfotografie. Ich habe auf deiner Website www.woafu.de gesehen, du bist auch so ein bisschen in der Streetfotografie mit der Streetfotografie verbandelt.
Ja, also es ist so, ich mache die Streetfotografie eigentlich sehr gerne. Jetzt kommt immer darauf an, wo ich bin. Es gibt halt je nachdem, also Streetfotografie ist am einfachsten halt, weil man es immer machen kann. Man kann es jederzeit, man kann rausgehen, man kann die Streetfotografie machen. Und bei anderen, wenn man dann Modelshooting macht oder eine Naturaufnahme, das geht halt nicht. Modelshooting muss geplant werden. Bei der Naturaufnahme muss halt warten, entweder Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das richtige Licht und sonstiges. Und ja, das Thema finde ich spannend, speziell jetzt, wenn man verreisen tut und vielleicht in ein paar exotischen Länder geht. Aber es spielt für jeden. Denk mal, ja, mag ich gerne. Aber ich bin jetzt kein reiner Street-Fotograf.
Nee, das hat man auf der Website auch gesehen. Du bist auch Reisefotograf, bezeichnest du dich selber. Ich glaube, du hast auch viele Nachtfotografien, habe ich so ein bisschen gesehen. Ganz spannende Langzeitbelichtungen, die du da abgebildet hast. Also vielseitig unterwegs. Mhm. Ich möchte noch auf eine andere Sache hinaus. Ich habe so ein bisschen geguckt. Also du hast ja eben auch schon selber gesagt, du machst die Programmierbücher. Was mich noch interessiert, sind die Aufnahmen zu Bildbearbeitung. Und da habe ich gesehen, dass du zum einen über Lightroom schreibst, aber auch zum anderen über Capture One. Mhm. Widerspricht sich das nicht oder bist du in beiden Programmen zu Hause?
Ja, man kann schon sagen, in beiden Programmen zu Hause, weil mit Lightroom und Photoshop oder jetzt, das eine Buch ist ja mehr eine Mischung zwischen Lightroom und Photoshop, wie man die kombiniert ein bisschen. Habe ich ja sehr lange gearbeitet und ich nutze es eigentlich heute immer noch. Aber muss auch gestehen, dass Capture One für mich heute mittlerweile etwas mehr mein Lieblings-RAW-Converter geworden ist. Aber das ist auch wieder eine Frage des persönlichen Geschmacks und es ändert sich bei mir immer wieder so. Ich bin dann eigentlich schon immer mehrspurig unterwegs. Ich muss auch mehrspurig unterwegs sein, um eben den Überblick für den Markt zu behalten oder was halt dann neu rauskommt. Und das ist für mich schon wichtig. Ja. Ja, für mich ist es praktischer, dass ich halt bei den ganzen Software-Titeln überall bei den Beta-Programmen dabei bin. Da weiß, erfahre ich halt dann immer recht früh, wenn was Neues kommt und kann das dann auch in meine künftigen Bücher einarbeiten.
Okay, das heißt, spricht man sich da irgendwie ab, sodass man sagt, es ist jetzt eine neue Version, Capture One 20 rausgekommen, da macht der Jürgen Wolf das Buch, spricht man sich da mit anderen Autoren ab oder sagt so, ich schreibe einfach mal drauf los, vielleicht bin ich ja der Erste?
Nö, also das Capture One 20 ist ja so, wenn jetzt dann sollte die Capture One Version 21 rauskommen, werde ich die natürlich auch wieder machen, weil es ist ja, ich sage mal, das so wie gesagt, ich lebe vom Schreiben und dann will ich halt immer die neueste Version rausbringen. Aber es ist, man abgesprochen ist es natürlich, aber das bestimmt dann der Verlag. Also der Verlag sagt mir dann, ja, das machen wir oder das machen wir nicht. Also in der Hinsicht kann ich das jetzt nicht sagen, bestimmen, sage ich mal.
Okay. Ja, finde ich halt, wie gesagt, wieder das nächste Thema, weil ich auch lange Jahre bei Lightroom zu Hause war, zuletzt mit dem, ja, mit Lightroom nicht mehr so gut zurechtkam und dann, ja, mich auf die Suche begeben habe und über Lumina mittlerweile bei Capture One, ob es eine Heimat geworden ist, weiß ich noch nicht, dafür ist es noch zu frisch, aber mich jetzt angefangen habe, in Capture One einzuarbeiten, das ist jetzt so meine nächste große Herausforderung. Kannst du denn verraten, was man in Zukunft von dir noch erwarten darf? Oder ist das jetzt quasi noch nicht so richtig klar?
Ja, also, das ist eine gute Frage. Also aktuell, ich werde jetzt erst einmal die nächsten Monate zum Beispiel an meinem HTML5-Buch arbeiten, also die neue Version, das wieder überarbeiten, weil die Zeit bleibt ja da auch nicht stehen. Und dann kommt, ich hoffe, ich kann es jetzt noch nicht sagen, ich darf es auch nicht sagen, kommt dann hoffentlich irgendwann Capture One 21 noch. Also möchte ich dann auf jeden Fall auch die Neuauflage machen und natürlich nicht nur eine Neuauflage, sondern ich reagiere häufiger auf Feedback von Lesern und ändere die Inhalte und Workshops. Und ja, und was dann noch kommt, das kann ich wirklich nicht sagen. Doch, kommt zum Beispiel noch demnächst im Oktober ein Buch über Computergeschichten raus. Das ist aber ein wahres Langzeitprojekt. Das haben wir schon, glaube ich, ein oder zwei Jahre geplant und das haben wir immer so nebenzu gemacht, weil ich ja immer wieder wichtige Bücher machen musste, die wo gleich auf den Markt kommen. Und jetzt ist es dann im Oktober soweit. Das ist auch so ein kleines Herzensprojekt von mir.
Okay, also weg von was konkret Technischem mehr hin zu was, ja, Computer. Historie, mhm. Computergeschichten, Anekdoten und ist das, was ich gelesen habe, wo auch dann über Verschlüsselung mit der Enigma und solche Geschichten?
Ja, genau, das sind alles so Geschichten in kleine Häppchen. Also es ist nicht jetzt ein Buch für jemanden, der wo, sagen wir mal, das für Studium oder so verwendet, sondern einfach ein Buch, wo du ein bisschen in Nostalgie verfallen kannst. Themen sind Computergeschichten, sind auch Computerspiele, Software oder das Internet und das alles ein bisschen was dabei, für jeden ein bisschen was dabei. Und du, wie jemand, der sich vielleicht nicht so auskennt oder die jüngere Generation, die lernt auf jeden Fall auch was dabei. Also es soll so ein Casual-Buch sein. Also ich finde, also bestimmt gut. Ich hoffe.
Das ist dann so das erste Buch, was sich gar nicht so konkret um eine Software oder um eine Kamera dreht, sondern wo du dich so ein bisschen mehr freier bewegst, oder?
Ja, genau. Das macht mir auch Spaß. Ich meine, ich bin allgemein gerne für Geschichte. Also interessiert mich eh so. Und das war halt dann Computergeschichte. Ich meine, verknüpft uns sowieso länger. Dich wahrscheinlich auch. Weil wir sind ja... Ja, ich bin schon älteres Semester.
Ja, wir sind nicht, so weit sind wir, glaube ich, nicht auseinander. Nee, ja. wir sind ganz, ganz nah beieinander.
Okay, und daher hat mir das eigentlich so riesen Spaß gemacht, da wieder in diese Zeiten ein bisschen einzugehen. Auch natürlich auch viele die Zeiten weit vorhin. Aber wenn dann so in meine Zeit reinkommen bin, das ist dann echt, wie schnell das dann vergangen ist. Und also ja, da habe ich richtig Spaß gehabt dabei. Das ist schon ein super Projekt.
Das glaube ich. Also wir könnten jetzt uns über C64 unterhalten. Das war nämlich mein erster Rechner.
Meine auch.
In den anfänglichen 80er Jahren. Mhm. Und ich denke mal, wenn solche Geschichten da auftauchen über Mailbox-Systeme und, was es damals alles gab. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es ein spannendes Buchprojekt ist. Und was wahrscheinlich auch die jüngere Generation wahrscheinlich gar nicht mehr so kennt. Also wenn ich jetzt unsere Kinder mir angucke, die einfach mit dem Internet wie selbstverständlich groß werden, so ganz einfach war das in den 90er Jahren nicht mit dem Einwählen ins Internet. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
Stimmt, ja. Das kenne ich noch sehr gut. Also, weiß nicht, ob du das gehabt hast. Früher, das erste Mal im Internet war bei mir BTX. Mit Akustikkoppler. Und ich denke mal, das wird dir auch okay, Fremdbegriff sein.
Ja, ist mir ein Begriff, aber war ich da nicht. Ich war dann später mit einem 14-4er Modem im Internet und das typische quietschende Geräusch eines Modems, das würde, glaube ich, unsere Kinder jetzt erstmal verstören, wenn der Computer solche Geräusche machen würde.
30 Sekunden dauert das Geräusch. Ich habe es mir letztes Mal wieder angehört. Da gibt es in YouTube so ein Ding. Ich muss das einfach wieder hören. Das ist lustig, ja. Das, wo wir jeden Tag macht, dann 10 Meter lange Leitung durch die Wohnung gelegt, um unseren Computer anzuschließen und dann dieses Geräusch, das Einweiger da schon. Immer war besetzt. Das heißt, niemand konnte uns ja erreichen, weil wir ja ständig die Leitung belegt haben. ISDN war nur zu teuer.
Ja, ISDN war definitiv zu teuer und ich musste es auch selber bezahlen. Also ich weiß, dass ich da mit meinen Eltern ausgehandelt habe, wenn ich ins Internet gehe, muss ich das selber bezahlen. Und da hat man sich jetzt immer gut überlegt, wie viel Minuten Internet man noch fürs Taschengeld über hatte. Also ich merke, das Buch könnte mich auch interessieren und vielleicht ja den einen oder anderen, der auch sich an die Zeit zurückerinnern kann.
Stimmt, ja.
Aber Jürgen, du hast noch eine besondere Überraschung mitgebracht, hast du mir im Vorfeld erzählt. Du möchtest was verlosen.
Ja, und zwar möchte ich gerne ein X105-Buch und ein XT4-Handbuch verlosen. Und die Bedingung ist ja, willst du die Bedingung stellen?
Ja, mache ich. Also ich würde sagen, wir machen das so, dass man vielleicht so eine kleine Feedback-E-Mail schreiben kann an gewinnspiel@fotobuch-ecke.de. Einfach eine E-Mail, wie einem der Podcast gefallen hat. Und aus allen Einsendungen losen wir dann zwei Gewinner raus. Einen für das X105 und einen für das XT4-Buch. Und vielleicht kann man in die E-Mail noch reinschreiben, wenn man irgendwie, welches Buch man, in welchen Lostopf man rein möchte. Es macht ja wenig Sinn, wenn man ein XT4-Buch gewinnt, aber eine X100V-Kamera hat. Und was soll man sagen? Ich weiß noch nicht so genau, wann wir jetzt den Podcast veröffentlichen. Soll man sagen, das ganze Gewinnspiel läuft bis Ende September?
Ja, finde ich gut. Machen wir bis Ende September. Gute Idee.
Dann haben auch die Leute, die vielleicht ein bisschen später hören, noch die Chance mitzumachen. Mhm. Dann gucken wir mal. Das finde ich sehr nett, sehr großzügig. Und dann gucken wir, dass wir die Bücher an den Mann bekommen.
Ja, finde das auch cool. Ich bin auch dankbar, dass du mir eine Plattform bietest, meine Bücher bei dir quasi bewerben zu dürfen. So, ja, super.
Ja, ich möchte halt einfach Fotobücher vorstellen und wie gesagt, bei dem Buch ist es ja auch ein bisschen egoistisch. Ich habe ja jetzt die Kamera und beschäftige mich jetzt auch mit den Menüs und da hilft einem das Buch ja, weiß Gott, sehr gut weiter. Mhm. Wenn du dir die letzten Podcast-Episoden angehört hast, dann weißt du, dass ich am Ende immer noch eine ganz besondere Frage stelle, jeden Gesprächsteilnehmer, nämlich nach einem Buch, was einen besonders inspiriert hat, was einem gefallen hat, was man vielleicht jetzt irgendwie ja quasi weiterempfehlen kann. Hast du da so ein Buch?
Ja, es war natürlich für mich, wo ich wusste ja, dass du die Frage stellst.
Sie kommt nicht mehr überraschend, wenn ich sie in die Frage. Dann muss ich mir demnächst mal eine neue Frage als Überraschung noch ausdenken.
Ja, immerhin, ich konnte mich dann vorbereiten und dann habe ich mir halt überlegt, welches Buch mich halt auch inspiriert. Ich meine, ich bin ja Mensch, ich verreise gerne und liebe es auch gerne, ja, man sagt, exotische Länder, hört sich dumm an. Also da war dann für mich eigentlich ganz klar, also meine Entscheidung ist auf das Fotobuch von Steve McCurry gefallen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Und zwar ist das Buch Untold, The Story Behind the Photographs. Auch wenn der eine oder andere Steve McCurry ihn erkennt, so denke ich mal, dass jeder das berühmte Bild mit dem afghanischen Mädchen mit den intensiv grünen Augen aus dem Flüchtlingslager kennt. In diesem Buch, das gefällt mir besonders gut, findet man neben den vielen Bildern, auch, also neben den vielen eindrucksvollen Fotos aus Afghanistan, dem Golfkrieg, Kambodscha, Tibet oder dem World Trade Center vom 11. September 2001, auch Indien ist dabei. Und die Aufmachung für das Buch ist halt richtig gut, weil man findet verschiedene Tagebucheinträge, eingescannte Dokumente und also alles, was der Steve McCurry bei diesen Projekten gesammelt hat. Das Buch dokumentiert also sehr schön die Arbeit von Steve McCurry. Die Aufnahmen, also mir gefallen die Aufnahmen, besonders die Porträtaufnahmen und die verschiedenen Kulturen, sind wahnsinnig. Was mich auch beeindruckt hat, ist, dass Steve McCurry selber ist für mich persönlich ein bisschen wie der Hemingway der Fotografie. Und ich denke, er hat etwas gemacht, wovon viele Fotografen träumen. Damals 1978 seinen Job als Zeitungsfotograf gekündigt und hat sich dann mit seiner Kamera und einem Koffer voll Filmrollen ein One-Way-Ticket nach Indien gekauft und sich dann als freiberuflicher Fotograf selbstständig gemacht. Ich meine, wer von uns hat da nicht schon mal davon geträumt, seinen Alltag für immer hinter sich zu lassen und einfach loszuziehen, um fremde Kulturen mit seiner Kamera zu entdecken? Und ja, das Buch gibt mir eigentlich immer relativ viel Inspiration und es paar Länder, also so wie jetzt Kambodscha mit seinen Bildern da, oder Indien, da erkennt man dann einfach selber, wo man schon mal gewesen sind. Da kann ich mich dann identifizieren damit. Das ist wirklich, also ein tolles Buch. Das Buch würde ich empfehlen, wenn jemand in so Dokumentationen, Streetfotografie, Reisefotografie und sowas interessiert ist, also stark.
Ja, also das Buch habe ich jetzt selber noch nicht auf der Fotobuchecke vorgestellt, aber es gibt ein anderes Buch von Steve McCurry, nämlich das Buch Lesen, wo er lesende Menschen fotografiert hat, was ich vor einigen Monaten mal vorgestellt habe und ist halt einfach ein wirklich beeindruckender Fotograf mit vielen, vielen faszinierenden Fotos, also insofern eine sehr, sehr schöne Empfehlung. Mhm. Jürgen,
ja.
Ich denke, wir kommen so ans Ende.
Jawohl.
Vielleicht kannst du noch mal sagen, wo kann man mehr über dich erfahren?
Meine Webseite, die hast du ja schon kurz erwähnt, also woafu.de. Bei Instagram bin ich auch zu finden unter woafu74. Aber ja, sonst, ja, das ist alles, was ich über mich erfahren kann.
Ja, und man findet auch nochmal alle deine Bücher, glaube ich, im Rheinwerk Verlag, ja. Zumindest die zuletzt erschienenen Bücher. Ganz kurz noch, du hast es mir eben schon im Vorfeld erzählt, das WoAFU, das steht wofür?
WoAFU, also ich bin AFU, also ich bin, also mein, das ist ein chinesischer Name. Ich bin AFU, den habe ich von meinen Freunden in China bekommen und so werde ich halt dann genannt in China, weil mein Name ist nicht aussprechbar für denen. Und so heiße ich halt Afu. Und Wo Afu heißt dann übersetzt, ich bin Afu.
Finde ich eine schöne Geschichte. Und vor allen Dingen hat man auf die Art und Weise eine wunderschön kurze Domain mit 5 Buchstaben.
Richtig.
Das ist natürlich wieder sehr praktisch. Ja. Und ja, dort findet man auf jeden Fall auch noch mehr Informationen, auch Fotos. Wer sich interessieren möchte, was du so fotografierst, kann man sich auch dort Fotos finden. Bei Instagram kann man auch mal gucken, da findet man dich dann auch. Gut, die Fotobuchecke, das wissen die Zuhörer meistens schon, findet man unter www.fotobuch-ecke.de. Ich werde jetzt deinen Buchtipp auch da nochmal verlinken und ja, dass man da alle wichtigen Informationen hat. Jürgen, ich bedanke mich für das wirklich schöne Gespräch. Ich bedanke mich für das gute Buch, was mir schon ein paar Sachen geholfen hat bei der Bedienung von der X105. Mhm. Und ja, freue mich, dass du mein Gesprächspartner warst.
Ich bedanke mich auch bei dir. Also, es hat mir riesen Spaß gemacht. Jederzeit wieder.
Das war das Gespräch mit Jürgen Wolf. Alle Informationen zu der Episode und zu den vorherigen Episoden findet ihr, wie gesagt, unter www.fotobuch-ecke.de. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Abonniert am besten den Kanal da, wo es Podcasts gibt und hinterlasst vielleicht eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss.